Corona-Topics. Europa in der Pandemie.
Hallo, ich bin Sophie Elmenthaler. Ich bin Redakteurin bei Eurotopics, der europäischen Presseschau der BPB. Und in unserer Reihe Corona-Topics spreche ich heute mit unserer Korrespondentin in Tallinn in Estland, Maris Hellrand, über die Situation dort. Hallo Maris, wie schön, dass es geklappt hat.
Guten Morgen, Sophie.
So, dann erzähl mir doch erstmal, wie die aktuelle Situation jetzt ist. Du meintest eben schon kurz vor der Aufnahme, es gibt gerade Aufregung, weil Lettland angekündigt hat, die Grenze zu Estland wieder zuzumachen. Was ist denn da los?
Genau, also Estland und Lettland und Litauen haben eigentlich alle vereinbart, dass der Grenzwert der Ansteckungsrate bei 16 zu 100.000 sein soll, um freie Bewegung zu gewährleisten. Und es ist eben jetzt ab heute so, dass sowohl Litauen als auch Estland 16 Ansteckungen per 100.000 überschreiten, wobei Lettland immer noch unter 5 liegt. Und das beschäftigt uns insofern, als dass natürlich einerseits die baltische Zusammenarbeit generell einen großen praktischen Wert hat. Und es ist wirklich auch eine Erinnerung, dass die Pandemie nicht vorbei ist, weil so in dem alltäglichen Leben in Tallinn oder in Estland merkt man eigentlich sehr wenig davon. Man sieht keine Leute mit Gesichtsmasken auf den Straßen. Das Verhalten im öffentlichen Raum hat sich ja weitgehend wieder normalisiert, so wie vor der Pandemie. Man umarmt sich vielleicht etwas weniger, aber die Esten umarmen sich sowieso nicht. Also ist das kein großer Unterschied.
Okay, also was mich bei der Vorbereitung auf unser Gespräch vor allem zuerst gewundert hat, war, dass Estland ja eigentlich als Vorreiter in Sachen Digitalisierung gilt, europaweit, aber jetzt erst Ende August eine Corona-Tracking-App rausgebracht hat. Wie ist es denn dazu gekommen, dass es so spät geworden ist?
Ja, also wir nehmen ja diese digitale Infrastruktur und das digitale Leben wahr als etwas ganz Natürliches, wo wir uns eigentlich nicht haben groß umstellen müssen, weil die ganzen Tätigkeiten, die wir digital tun, schon sowieso gewöhnlich sind. Was die Corona-App anbelangt, kam diese Heuer-App tatsächlich erst am 20. August und auch wieder recht eigenartig, weil die Letten ihre App schon Ende Mai lanciert haben. Und was hier passiert ist, ist, dass die ganze IT- und Startup-Gemeinde, die haben sich sehr schnell engagiert und schon Ende März also ein großes Hackathon veranstaltet, um verschiedene digitale Lösungen zur Pandemielinderung anzubieten. Und davon wurde eine Sache implementiert, das ist ein Chatbot auf der Regierungsseite. Aber die Versuche, eine App zu entwickeln, kamen da nicht weiter. Und der Staat hat das einfach nicht priorisiert. Und das ist etwas, was wir bisher in Estland eigentlich nicht gewohnt sind. Der aktuelle IT-Minister kommt aus der rechtsradikalen Partei und seine Aufgabe von der Partei her ist eigentlich, die elektronische Wahl abzuschaffen. Und in dieser Situation kann man ja ziemlich klar sehen, dass das Verhältnis mit der IT-Community nicht gerade rosig ist. Auch in den ersten Krisenmaßnahmen, in den Wirtschaftsmaßnahmen wurden große Technologieunternehmen eher von der Regierung beleidigt und es wurde gesagt, also Startups, das ist keine richtige Wirtschaft, das sind ja nur Taxifahrer. Und das heißt, die App wurde jetzt letzten Endes von einem freiwilligen Konsortium von IT-Unternehmen entwickelt. Bis jetzt haben etwa 80.000 Leute die App runtergeladen und benutzen das, aber eine große Begeisterung dafür kann ich bis jetzt nicht wahrnehmen.
Und abgesehen von diesem Anti-Digitalkurs sozusagen, also wie haben sich denn die Rechten an der Regierung bisher allgemein so gemacht mit der Pandemiebekämpfung?
Der Innenminister, der damals auch der ECRE-Vorsitzende war, Mart Helme, hat gesagt, noch im März, Anfang März, ach, das ist ja eine gewöhnliche Erkältung und das haben wir immer früher mit Gänsefett und Wodka-Socken kuriert. Und das war ungefähr eine Woche, bevor der Ausnahmezustand erklärt wurde. Und dann war er und seine Befürworter auch alle dafür, die Grenzen dicht zu machen. Also das war so diese erste scharfe Reaktion. das hat dann auch irgendwie die Stimmung gesetzt. Also die Framing der ganzen Corona-Geschichte ist, dass es eine Krankheit der Fremden ist, dass man die Grenzen dicht machen muss. Bis dahin gehend, dass Freiwillige mit Pferden an der estnisch-lettischen Grenze patrouilliert haben. Und das war ja nun wirklich fast bis ins Lächerliche. Es hatte nichts mit der Corona-Bekämpfung zu tun. Aber es sind natürlich solche Schaumaßnahmen, zu denen die Populisten auch sehr gern greifen, weil die Wähler dann sehen, dass hier heldenhaft für uns und unsere Gesundheit gekämpft wird. Und nachher haben sie auch entdeckt, dass die Corona-Krise wirklich sehr willkommen ist, um ihre anderen politischen Ideen zu verwirklichen, wie eben die Immigration zu sperren.
Es gab allerdings auch eine Sache, die nicht so gut gelaufen ist, nämlich dieser Ärger mit den Erntehelfern. Das hatten wir auch bei uns in der Presseschau. Also die haben halt keine Erntehelfer ins Land gelassen, auch nicht mit Ausnahmegenehmigung. Und dann die Ernte konnte da nicht stattfinden. Und du hast mir aber erzählt, dass die Wählerschaft tendenziell auch teilweise aus Bauern besteht. Und wie hat sich das denn dann ausgewirkt?
Genau, das ist ein Widerspruch. Und also erstmal betraf das sehr stark die Erdbeerbauern, die die Regierung schon im April gebeten haben, jetzt dafür eine Ausnahme zu schaffen und eine Möglichkeit zu finden, und waren auch bereit, ihre Arbeiter da in Quarantäne zu stellen erstmal und alles Mögliche. Und die Regierung hat sich da wirklich stur gestellt und niemanden ins Land gelassen. Also die Ekre-Partei stammt ja eigentlich aus einer ländlichen Partei, die sie übernommen haben. Die Partei ist sehr zentralisiert um die Familie Helme. Das ist der Innenminister Mart Helme und sein Sohn Finanzminister Martin Helme, der jetzt Parteivorsitzender ist. Und die haben eigentlich geschickt die frühere Agrarpartei übernommen und deren Mitglieder und der Organisation auf dem Land. Und die Debatte war wirklich zum Haare reißen, was hier im Sommer geschehen ist. Das heißt, es ist wirklich ein Widerspruch. Aber man sieht das ja eigentlich auch oft global. Also wenn man an die USA denkt, da hat der Präsident Trump auch eigentlich nichts für das tägliche Leben oder für das Wohlergehen seiner Stammwählerschaft in den Rust Belt gemacht. Und die Leute finden das aber trotzdem okay und sind für ihn. Das heißt, das ist irgendwie rational kaum erklärlich.
Okay, das klingt ja jetzt alles nicht so positiv, aber was denken denn die Wähler darüber? Also wenden die sich jetzt von der Ecke ab oder finden die das gut?
Die eigenen Wähler leben in einer Informationsblase auch, und denen wird alles, was gelingt, als eine Erfolgsgeschichte dargestellt, und alles, was misslingt, ist die Schuld des tiefen Staates oder der internationalen globalistischen Liberalisten. Also für die eigenen Wähler der Rechtsradikalen können sie eigentlich nie was falsch machen. Bei den anderen ist natürlich auch eine gewisse Fatigue eingesetzt, glaube ich. Also es ist etwas, was ja auch sehr typisch ist für so eine populistische Machthaberei, dass dieses Tempo der Empörung einfach so hoch ist, dass man diese Woche sich nicht mehr daran erinnert, worüber man sich letzte Woche aufgeregt hat. Und es ist einfach ein Wirbel von Empörung, und letzten Endes tun kann man nichts bis zur nächsten Wahl.
Dann war es das von meiner Seite. Ich danke dir sehr für das sehr interessante Gespräch. Es ist ja immer irgendwie sehr spannend, mit euch Korrespondenten zu sprechen. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende auch, und bleib gesund und bis bald.
Danke dir auch und bis bald.
Und wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, was in Bezug auf Corona so los ist in Europa oder auch sonst, dann folgt uns doch auf Twitter oder Facebook oder abonniert den Newsletter auf eurotopics.net. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald.
Das war Corona Topics, Europa in der Pandemie. Ein Podcast im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung.